Darauf aber treten die Jünger zu mir hin und fragen mich, warum ich mit den Bethlehemitern gar so verhüllt geredet hätte. Sage ich, seid ihr denn noch gleich fort, also unverständig, als hättet ihr noch nie ein weises Wort von mir vernommen? Diese halten mich für nichts als einen mit außerordentlichen geheimen Fähigkeiten begabten Arzt, der mit Hilfe geheimer Kräfte in der Natur solch wunderbare Kuren macht. Es ist denen nicht unbekannt, die Sekte der Essäer, die einige ganz beachtenswerte Kenntnisse in der geheimen Apothekerkunst besitzen, mittels der sie so manche Übel zu heilen imstande sind und auch so manche Erscheinungen bewerkstelligen können, die für einen Laien als offenbare Wunder erscheinen müssen. So ihr nun das voraussetzet, kann da am Ende was anderes zum Vorschein kommen, als dass diese Bethlehemiter mich für durchaus nichts anderes ansehen als für einen Essäer vierten, also höchsten Grades, dessen Wissenschaft so hoch gehe, dass er die verschiedenartigsten Kräfte der Natur am Leitseile hat und sie lenken kann nach seiner Willkür. Wenn ich ihnen aber so geradeaus enthüllt hätte, dass ich als Sohn des Allerhöchsten der verheißene Messias sei, wie hätten diese erzfesten Juden sich über alle Maßen zu ärgern angefangen und hätten mich für einen sich das höchste anmaßenden Magier, der mit dem Satan im Bunde stehe, gehalten und als solchen auch über alle Maßen verlästert und die Heilung ihrer hierher gebrachten Kranken wäre ihnen ein Stein des ärgsten Anstoßes geworden. Nun aber, da sie mich bloß für einen Erzessäer halten, gehen sie ganz gemütlich nach Hause, loben und preisen Gott, der dem Menschen solche geheimen Kenntnisse und Kräfte verleiht, durch die er den leidenden Menschen die sicherste, wenn schon wunderbarste Hilfe leisten kann. Auf dass sie aber daheim bei ruhigerem und reiferem Nachdenken dennoch mit leichter Mühe dahinter kommen können, dass ich etwa doch kein Essäer sei, weil meine ihnen kundgegebenen Grundsätze über das sittliche und gesellschaftliche Lebensverhältnis der Menschen jenen der Essäer schnurgerade entgegenstehen, so habe ich ihnen gerade so viel Belehrung erteilt, als es für den ausgesprochenen Zweck notwendig war. Sie werden daheim schön und sauber meine Belehrung mit der Lehre der Essäer, die sie wohl besitzen, vergleichen und werden nach den aufgefundenen grellsten Kontrasten erst so recht zu stutzen anfangen, wie die fünf vor euren Augen schon zu stutzen angefangen haben, als sie meine Worte vernahmen, weil meine an sie gerichtete Lehre, wie gesagt, jener der Essäer überhaupt und mehr als schnurgerade entgegen ist. Sie hätten sich mit mir gern in eine weitere Befragung eingelassen, aber ich habe sie ganz kurz abgefertigt und sie gingen und getrauten sich, keine weitere Frage mehr zu stellen, denn sie sahen, dass ich der Tat nach wohl ganz gut Essäer höchsten Ranges sein könnte, aber nach meinen an sie gerichteten Worten wieder nicht. Aber sie denken nun auch, als am Wege über nichts, denn allein über diese Erscheinung nur nachdenkend, sollen denn etwa die Esseer zwei Lehren haben? Eine äußere, bloß fürs blinde Weltvolk, und eine innere, für sich allein? Aber ich sei mit ihnen als so aufrichtig gewesen und hätte ihnen als einen der Schrift wohlbewanderter eine Gesetze der inneren Lehre so hingeworfen und hätte alles weitere Suchen ihnen selbst anheimgestellt. Einer von den Fünfen aber meint, es müsse hinter mir ganz was anderes als ein Essayer höchsten Ranges stecken. Er sagt nun zu den anderen Vieren, ich meines Teils kann ihn geradewegs für keinen Essayer halten, denn ich habe doch erst unlängst mit einem Essayer über alle ihre Lehren und Gebräuche geredet, und dieser war von großer Aufrichtigkeit. Aber er wusste nichts von einer zweiten, geheimen Lehre. Ich halte den sonderbaren Heiland von Nazareth daher für eine ganz eigene und meines Wissens noch nie dagewesene Erscheinung. Er ist entweder ein Gott oder ein Teufel, was ich aber dennoch sehr bezweifeln möchte, da seine Lehre das sozialste Prinzip ist, das mir je vorgekommen ist. Ein Teufel aber ist ein höchster Tyrann und daher ein abgesagtester Feind aller Sozialistik. Seht, solche Gespräche führen die Fünfe schon jetzt auf der Reise und sind so vertieft darinnen, dass sie kaum merken, ob ihre Füße sich bewegen und sie weitertragen. Meine Lieben, so man lehrt, muss man sehr behutsam zu Werke gehen. Man muss nicht sogleich mit der ganzen Tür ins Haus fallen. Und wie bei einer Mahlzeit nicht alle Speisen auf einmal auftragen, sondern man tritt leise ins Haus und pocht fein an eine Tür, die in ein oder das andere Gemach führt. Und so man eine Mahlzeit gibt, da trägt man erst dann eine zweite Speise auf den Tisch, wenn die Gäste die erste bereits verzehrt haben. Sonst wird man als Besucher eines Hauses als unartig und keck verschrien und wird im besuchten Hause als ein frecher Eindringling wenig oder nichts ausrichten. Und der Gastgeber wird seinen Gästen alle Esslust benehmen, so er ihnen auf einmal einen ganzen Haufen von allerlei Speisen auf den Tisch setzen würde. Aber so in rechter guter Ordnung werden die Gäste bei frischer Esslust erhalten. Und diese werden am Ende den Gastgeber loben, dass er sie also vortrefflich bewirtet hat. Und seht, eben also muss man im Lehren zu Werke gehen, wenn man damit irgendetwas ausrichten will. Versteht ihr nun dieses? Sagen die Jünger. Ja, Herr, wir verstehen nun alles genau, was du nun wie allzeit überweise zu uns geredet hast. Sage ich. Nun gut, so gehen denn auch wir zum Morgenmahle.